Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen. Hier bekommt ihr eine neue Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Mit uns zweien hier. Ich bin Tanina.
Und mit Peter.
So, bevor wir uns jetzt wieder in eine neue Geschichte aus Peters gigantischem Aktenschrank stürzen, nehmen wir uns nochmal Zeit für eine Nachricht von euch. Und diesmal haben wir eine Mail bekommen. Da muss ich sagen, mit sowas hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht gerechnet. Und in der Form hat uns so eine Nachricht von euch auch zum allerersten Mal erreicht. Nämlich haben wir doch offensichtlich mehr Einfluss auf euer Leben mit unserem Podcast, als wir dachten. So, es ist super geheimnisvoll. Peter, löst mal auf. Was ist das für eine Mail? Was steht drin?
Ja, der Absender ist Christine und unterzeichnet hat Christian diese Mail, aber wie dem auch sei, wir freuen uns sehr über den Inhalt und damit ich nichts Falsches erzähle, lese ich euch die einfach mal vor. Hallo, liebes Tatort-Krankenhaus-Team. Ich bin treuer Hörer eures Podcasts. Ein ganz dickes Lob an das Team, das immer so spannend und toll erzählt, was Patienten so alles in Anführungszeichen erleben müssen. Ganz besonders hat mir die erste Folge geholfen auf ungewöhnliche Weise. Bei mir wurden 2008 drei Aneurysmen im Gehirn diagnostiziert. Davon eines, leider auch das größte, an einer Stelle, bei dem die Ärzte meinten, dass es inoperabel sei. Damals hatte ich 9- und 2-jährige Töchter. Der Älteren habe ich gesagt, dass ich nicht mehr so belastbar bin wie früher. Die Jüngere ist aber viel sensibler und hat eine Zwangsstörung entwickelt. Seit Jahren ist sie in Behandlung und ihr geht es soweit ganz gut. Jetzt fragt ihr euch, was das mit eurem Podcast zu tun hat. Ich kann bis heute mit meiner Familie nicht über meine Ängste sprechen. Erst als ich ihnen diese Folge empfohlen habe, konnten sie nachvollziehen, warum ich bei manchen Situationen anders reagiere. Mir geht es trotz allem sehr gut und ich habe mich mit der Situation gut abgefunden. Trotz zweier Todesfälle in der Familie wegen Aneurysmen. Deshalb möchte ich euch nochmals vielen Dank sagen. Ihr habt mir sehr, sehr geholfen. Viele liebe Grüße, Christian bzw. Christine.
Wow, also wenn wir da wirklich zu beitragen konnten mit unserem Podcast, dass man innerhalb der Familie über solche Ängste jetzt dann auch sprechen kann, dann haben wir das wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Für alle, die jetzt gerade diesen Fall nicht so auf dem Schirm haben, das war unser allererster Fall von Tatort Krankenhaus, die verlorene Spitze. In dem Fall war bei der Andrea bei einer Operation am Kopf eine Katheterspitze im Kopf verblieben. Die ist auch bis heute da und Andrea, ja, hat natürlich Ängste. Dieser Fremdkörper in ihrem Kopf, der da auch wandern kann. Und das ist ja einem Aneurysma, Peter, relativ ähnlich, weil so ein Aneurysma im Kopf, das ist ja auch wie so eine kleine Zeitbombe, ne?
Ja, Aneurysmen, das sind quasi Gefäßerweiterungen, Ausstülpungen, die platzen können. Die gibt es nicht nur im Hirn, die gibt es in verschiedenen Bereichen. Kann sehr gefährlich sein, wenn ein Aneurysma platzt, dann ist nicht viel Zeit, das noch in den Griff zu bekommen. Also ja, das kann so eine kleine Zeitbombe sein, weil man merkt es nicht. Also das ist die große Gefahr, wenn das nicht im Vorfeld entdeckt wird und es dann wirklich so aus heiterem Himmel platzt, dann gibt es gravierende Probleme, die dann auch häufig zum Tode führen.
Wenn wir auf jeden Fall der Christine so ein bisschen beim Übersetzen bei der Verständigung mit ihrer Familie helfen konnten, dann haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Werk getan.
Ja, das ist ja auch ein Stück weit unsere Motivation. Die ist ja nicht, und das sage ich jetzt, glaube ich, schon dritten und vierten Mal, aber das kann man gar nicht häufig genug sagen, die Ärzte schon gar nicht zu verunglimpfen oder so, wir sagen immer gerne, in den Pranger zu stellen. Das ist gar nicht unser Ansinnen, sondern wir wollen aufklären, wir wollen mehr mündige Patienten. Ja, und manchmal sind wir auch Seelsorger oder Lebenshelfer. Ich will das jetzt nicht so hochhängen, aber es gibt Ärzte, die sich bedanken, dass sie rechtliche Hinweise bekommen. Viele schildern uns ihre eigene Leidensgeschichte. Das wird immer mehr und das freut uns natürlich alles, dass das so ein Konglomerat ist, was wir Gutes mit dem Podcast tun und sind dankbar für jede Rückmeldung, gleich welcher Art.
Genau, da schickt ihr uns einfach eine Mail und dann sind wir schon ganz gespannt, in welcher Form wir euch das nächste Mal helfen können oder was ihr uns sonst zu sagen habt.
Alles, was machbar ist, versuchen wir auch für euch umzusetzen.
Ja, bitte nicht zu viele Mails an Peter, sonst kommt der Mann mir hier nicht mehr in Schlaf und ich brauche den hellwach, wenn wir einen neuen Fall haben, Tatort Krankenhaus. Und in den neuesten sollten wir jetzt auch mal einsteigen. Und Peter, da machen wir was ganz Verrücktes heute. Ich übernehme in unserem neuen Fall die Rolle der Patienten und du, Peter, du bist der Anwalt. Muss ich natürlich jetzt erst noch reinfuchsen, das ist mir klar.
Ja, ich gebe mein Bestes.
Gut, ich sehe, du hast das Prinzip verstanden, dann kann das jetzt losgehen. Grob mal zum Fahrplan für heute. Was liegt uns hier alles vor? Welche Beteiligten haben wir? Da ist zum einen unsere Patientin, das ist Tamara, sie ist 52 Jahre alt und verwitwet. Außerdem ihr Kater Paul, ihre Ärztin, die alles ganz anders schildert als Tamara. Wir haben einen sachverständigen Arzt, wir haben den Anwalt Peter Gellner und ein Gericht. Soweit, so gängig. Auffällig an diesem Fall ist wirklich, dass sich Patientin Tamara und ihre behandelnde Ärztin wirklich in so ziemlich allem gegenseitig widersprechen. Fangen wir mal mit Tamara an und auch mit ihrem Kater Paul in diesem Fall. Tamara ist eine leidenschaftliche Katzenmama. Ihr Kater Paul ist ziemlich eigenwillig und fährt Tamara gegenüber im wahrsten Sinne des Wortes öfter mal die Krallen aus. Und damit wir alle ein bisschen was lernen, Peter, darfst du gerade mal einen deiner berühmten Exkurse an dieser Stelle machen. Peter, harmlos sind Katzenkratzer und Katzenbisse absolut nicht. Ich wusste das ehrlich gesagt nicht. Ich habe da kurz mit meiner Mama über diesen Fall gesprochen. Die sagt, das weiß doch jeder, dass man da so vorsichtig sein muss bei Katzenbissen und Katzenkratzern.
Die können unter Umständen sogar sehr gefährlich werden. An den Krallen der Katze können sich Keime und Bakterien befinden, die schlimme Infektionen bis hin zu einer Blutvergiftung, wie der Volksmund sagt, wir sagen es mal medizinisch, Sepsis führen können. Und wenn man von einer Katze gekratzt oder gebissen wurde, sollte man Folgendes tun. Jede Wunde sofort gründlich reinigen und desinfizieren, das ist sehr wichtig. Einen sterilen Wundverband anlegen und ruhig stellen. Und bei tiefen Wunden, das ist immer der Rat, zeitnah einen Arzt aufsuchen. Was zu klären ist, ist der Impfstatus und der Gesundheitszustand der Katze. Der sollte überprüft werden, ist sie ausreichend im Vorfeld geimpft gewesen. Das hat auch Einfluss dann auf die weitere Behandlung. Und dann kann der Arzt auch sich besser darauf einstellen, was alles an Folgen sich zeigen kann. Und auch den eigenen Impfschutz überprüfen und auffrischen, wenn nötig. Und das gilt nicht nur bei Katzenbissen. Das sollte man vielleicht jetzt gerade diese Folge zum Anlass nehmen, mal zu prüfen. Ist man ausreichend Tetanus geimpft oder alles, was notwendig ist an Impfen. Ich will da jetzt keine Empfehlung geben, was man alles machen kann und sollte. Das muss jeder für sich nach Rücksprache mit seinem Hausarzt selbst entscheiden. Aber der ein oder andere Impfschutz ist meines Erachtens schon sehr bedeutsam und wichtig. Und die Wunde, die weitere Entwicklung der Wunde, wenn sich da wirklich Veränderungen ergeben, aufmerksam beobachten und dann spätestens zum Arzt gehen und das weiter untersuchen lassen.
An der Stelle vielleicht noch ein kleiner Tipp von mir, wahrscheinlich wisst ihr das aber auch selber, wenn es ums Impfen geht, man hat ja so einen Impfpass und Impfausweis, den habe ich natürlich nie zur Hand, wenn es ums Impfen geht und nicht zum Arzt soll. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Und wenn dann so ein Arzt fragt, ja, wann hatten Sie denn letztes Mal Tetanus? Ist meine Standardantwort eigentlich immer nur, gucken Sie doch bitte gerade mal in Ihren Unterlagen. Da muss ja drin stehen. Das habe ich ja bei Ihnen machen lassen. Das finden die dann auch ganz schnell. Also so viel zum Thema mündiger Patient. Ich finde, manchmal kann man durchaus auch sagen, hier, greifen Sie doch mal eben drauf zurück. Sie haben es doch da.
Ja.
Also, das tätowieren wir uns ganz fest ins Hirn. Katzenkratzer und Bisse sind nicht zu unterschätzen. Besonders natürlich auch, wenn man von einer Katze gekratzt wird, die man gar nicht kennt. Tamara erwischt es an einem späten Abend im Dezember. Sie will ihren schlafenden Kater streicheln. Keine gute Idee. Der schrickt hoch, krallt sich in Tamaras Unterarm und beißt sich in ihrem Handrücken fest. Nachdem der Kater von ihr abgelassen hat, versorgt Tamara die Wunde und macht sich am nächsten Morgen aber schon direkt um 8 Uhr auf zu ihrer Hausärztin. Denn diesmal hat Kater Paul wirklich eine sehr tiefe Bisswunde hinterlassen. Die Ärztin dokumentiert das Ganze folgendermaßen. Patientin am Vorabend von Katze gebissen, Katzenbiss am rechten Unterarm und am Handrücken, Rötung am rechten Handrücken und eine Weichteilinfektion. Und so schildert Tamara den weiteren Ablauf in der Praxis. Die Ärztin verschreibt ihr ein Antibiotikum. Cefurax 500 Milligramm, davon soll sie täglich eine Tablette morgens und abends nehmen. In 2 Tagen soll sie dann bitte zur Kontrolluntersuchung wiederkommen. Tamara fragt an dieser Stelle, ob sie nicht vielleicht besser in ein Krankenhaus fahren sollte. Und sie schlägt selbst eine Klinik vor, die über eine ihrer Meinung nach gute handchirurgische Abteilung verfüge. Daraufhin soll die Ärztin gesagt haben, das brauchen Sie nicht, das werden wir schon schaffen. Tamara vertraut ihrer Hausärztin, aber am nächsten Tag hat sie massive Schmerzen in ihrer Hand. Sie kann so gut wie nichts mehr greifen, geschweige denn heben. Die Hand ist mittlerweile stark angeschwollen und die Schmerzen verschlimmern sich stündlich. Tamara hat eine unruhige Nacht mit pochenden Schmerzen in der Hand hinter sich, als sie am nächsten Morgen wieder zur Praxisöffnung bei ihrer Hausärztin vorstellig wird. Auch hier haben wir wieder eine Dokumentation der Ärztin und da heißt es: Hand erwärmt und geschwollen. Den Rest beschreibt uns dann wieder Tamara. Sie sagt, trotz der starken Symptome und Schmerzen habe ihre Ärztin keine weiteren Untersuchungen oder sonstige Maßnahmen durchgeführt. Sie habe lediglich gesagt, das Antibiotikum müsse erst noch anschlagen, das könne auch mal etwas länger dauern und sie solle dann bitte morgen nochmal wiederkommen. Tamara gibt sich mit der Aussage zufrieden, sie vertraut ihrer Ärztin und fährt erstmal wieder nach Hause. Peter, an dieser Stelle gehen wir doch erstmal davon aus, dass man seinem Arzt, seiner Ärztin, besonders wenn man da jahrelang schon hingeht, erstmal an dieser Stelle vertraut, oder?
Ja, ich denke das auch zu Recht. Gerade beim Hausarzt ist in der Regel doch ein gehöriges Vertrauen über die Jahre, mitunter Jahrzehnte aufgebaut worden. Und als Laie muss man zunächst, wenn es jetzt nicht wirklich grob auffallend ist, dass es nicht stimmen kann, seiner Ärztin oder seinem Arzt vertrauen. Also das würde ich in der Situation auch und nicht anders handhaben. Und das setzt einfach voraus, ne? Also es kann nicht so sein, dass man quasi immer, und ich als Arzthaftungsrechtler hätte ja vielleicht sogar jeden Grund dazu, immer mit Misstrauen zum Arzt geht. Also das kann nicht der Ansatz sein und ich hätte in der Situation meinem Hausarzt genauso vertraut.
Ja, das sehe ich auch so. So, passt auf. Jetzt kommt ein absolut grandioser Zufall ins Spiel. Noch am selben Tag hat Tamara einen Termin, den sie vor Wochen schon vereinbart hat, und zwar bei ihrer Gefäßchirurgin, die früher auch in der Handchirurgie gearbeitet hat. Warum Tamara diesen Arzttermin hat, das geht jetzt aus unseren Unterlagen nicht hervor, ist aber in diesem Fall der goldene Schuss. Sie sieht, dass Tamara Schmerzen hat und fragt direkt, was denn los sei. Und ist ganz entsetzt, als sie die dicke, schwollene und entzündete Hand sieht. Mit einem Katzenbiss sei nicht zu spaßen. Tamara solle doch bitte sofort ins Krankenhaus fahren und auch nicht den Umweg über die Notaufnahme nehmen, sondern direkt die Handchirurgie aufsuchen. Und da geht dann auch alles ganz schnell. Tamara kommt in den OP, sie wird umgehend notoperiert. Die Hand ist mittlerweile so entzündet und eitrig, dass auf dem Handrücken sehr viel Gewebe entfernt werden muss, teilweise runter bis auf die Sehnen. Der Chirurg setzt zusätzlich Platten ein, damit die Sehnen nicht auch noch verkleben. Und eine Woche später folgt dann auch eine zweite Operation, bei der unter anderem die einliegende Drainage entfernt wird. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wird Tamaras Hand wochenlang therapiert, aber der Schaden ist da. Der Handrücken um die Narbe spannt ständig. Bei kaltem Wetter, auch im Sommer, schmerzt ihr Handrücken dermaßen stark, dass Tamara sogar im Haus einen Baumwollhandschuh trägt. Die Hand schmerzt oft bei Bewegung, aber auch im Ruhezustand. Ja, und optisch ist die Hand auch alles andere als schön anzuschauen. Tamaras Ärzte gehen nicht davon aus, dass sich der Zustand der Hand noch gravierend verbessern wird. Ja. Schöne Scheiße, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber wir sind ja ein gut erzogener Podcast. Peter, wenn jetzt so eine Patientin wie Tamara zu dir kommt, dann müssen doch bei dir direkt schon alle Alarmglocken klingeln, oder nicht?
Ja, ich löse mich mal von dem Fall, aber das ist generell so. Man entwickelt so über die Jahre so ein Denken, dass man immer überlegt, wo sind die Ansätze? Ne? Man kriegt auch so ein Gespür dafür. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen Sherlock Holmes-mäßig oder Dr. Watson. Man weiß schon, wo man ansetzen muss. Also der Erfahrungsschatz, den kann man sich ja nicht anlesen. Den erwirbt man, dass man weiß, wo kann man ansetzen.
Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, da haben wir schon viel von dir gelernt. Also unsere erfahrenen Tatort-Krankenhaushörer, die haben jetzt auch schon immer so im Hinterkopf, an der Stelle, da könnte doch juristisch was zu greifen sein, da ist doch vielleicht was falsch gelaufen. Peter, normalerweise frage ich dich an dieser Stelle, wie ihr denn jetzt juristisch vorgegangen seid. Heute würde ich mit dir aber lieber über die Aussage der Hausärztin erstmal gucken. In ihrer Behandlung habt ihr Fehler gesehen. Also jetzt nur kurz nochmal zum Verständnis, der Handchirurg, der Tamara notoperiert hat, dem werft ihr nichts vor. Es geht wirklich ausschließlich um die Hausärztin.
Das ist richtig, ja. Der Handchirurg hat lehrbuchhaft gehandelt und da ist gar nichts zu sagen, was da etwaig falsch gelaufen ist.
Gut, also dann beschäftigen wir uns auch ausschließlich mit der Hausärztin, die Tamara Ganz zu Beginn kurz nach dem Biss ihres Katers aufgesucht hat. Und ich habe das ja anfangs schon erwähnt, die Aussagen dieser beiden Frauen, die gehen doch schon sehr auseinander.
Ja, da weichen die Aussagen in sehr wichtigen Punkten voneinander ab. Zuerst einmal beschreibt die Hausärztin, dass sie Tamaras Wunde angeschaut und anschließend mit einer Kochsalzlösung gespült und mit Octenisept, das ist ein Desinfektionsmittel, desinfiziert habe. Und sie habe ihr geraten, sich lieber in der Chirurgie vorzustellen. Das habe die Patientin, also Tamara, aber nicht gewollt. Und sie soll gesagt haben, dass sie vor ein paar Monaten schon mal von ihrem Kater gebissen worden sei. Und das habe man erfolgreich mit Antibiotika behandelt.
Ja, das klingt in Tamaras Version natürlich ganz anders. Da war es ja ihre Idee, zu einem Handchirurgen zu gehen. Ihre Ärztin sagt bei Gericht auch, wenn die Wunde schlimmer ausgesehen hätte, einen Tag nach dem Biss des Katers, dann hätte sie Tamara noch deutlicher geraten, in die Handchirurgie zu fahren. Das würde sie immer so empfehlen.
Ja, weiter gab sie an, dass von einer Entzündung nichts zu sehen gewesen sei. Und trotzdem habe sie Tamara gebeten, am Nachmittag nochmal in die Praxis zu kommen und vorstellig zu werden. Und wir erinnern uns, Tamara sagte, dass die Ärztin ihr gesagt habe, sie solle erst in 2 Tagen wieder vorstellig werden. Und das war sie ja dann auch.
Und dann haben wir noch eine Aussage der Ärztin, die ganz extrem von der Tamaras abweicht. Tamara hätte zu keinem Zeitpunkt über Schmerzen geklagt. Ist jetzt an der Stelle ein bisschen schwer vorstellbar. Aber gut, Tamaras Ärztin beschreibt es so und das ist eben ganz anders. Peter, wie hat denn jetzt der Sachverständige auf diesen Fall geschaut?
Der Sachverständige, der dann gerichtlicherseits beauftragt worden ist, ihr hört schon, wir mussten wieder ins gerichtliche Verfahren einsteigen, wie zumeist. Der sagte, wenn man eine schwere Infektion hat, dann reicht die orale Gabe eines Antibiotikums nicht aus. Dann müsste man das per Infusion geben. Das war so eine Auffassung des Sachverständigen. Wenn man also die Situation hat, dass die Patientin nicht zum Chirurgen will, dann wäre das die adäquate Reaktion. Eine Infusionstherapie mit einem Antibiotikum ist allerdings auch nichts für eine ambulante Behandlung. Einer Patientin, die nicht zum Chirurgen will, muss man die möglichen Folgen vorhalten, was alles passieren kann. Nämlich die schweren Folgen eines Katzenbisses, die da sind, eine Sepsis oder eine schwere Wundinfektion. Hier ist es so, dass 80-90% der Katzenbisse mit Gabe von Antibiotika ausheilen. Auch bei Tamara war es in der Vergangenheit schon mal so gewesen. Vor diesem Hintergrund hält der Sachverständige Tamaras Behandlung bei ihrer Hausärztin für fehlerhaft, aber nicht für grob fehlerhaft.
An der Stelle finde ich noch einen Aspekt sehr interessant, den der Sachverständige schildert, so ein bisschen aus seiner Praxis. Er sagt nämlich, aus seiner Erfahrung läuft es bei Katzenbissen und Kratzern häufig so ab. Die Patienten werden vom Arzt oder der Hausärztin zu einem Chirurgen geschickt und nur der entscheidet ja, ob operiert werden muss oder nicht. Und in den meisten Fällen würden die Chirurgen die Patienten nach der Untersuchung mit Antibiotika wieder zurückschicken. Also es verläuft oft harmlos, aber ein Chirurg sollte sich einen Katzenbiss oder einen Katzenkratzer zumindest anschauen.
Ja, das halte ich auch für richtig. Ne? Man darf auch dem Hausarzt oder ich selber würde mir, wenn ich jetzt Hausarzt wäre, auch nicht so viel abverlangen. Der Hausarzt ist so ein Generalist, ne? Der muss sich in allen Bereichen so ein Stück weit auskennen und der kann sich gar nicht, das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern der kann sich gar nicht in allen Bereichen konkret auskennen. Und dafür gibt es ja die weiteren Disziplinen, dafür gibt es Fachmediziner, dafür gibt es die Chirurgen und dann nochmal weitergehend die Handchirurgen, wie im konkreten Fall. Und da würde ich es mir als Hausarzt auch nicht nehmen lassen zu sagen, ich kann das bis hierhin beurteilen und jetzt musst du aber das weiter abklären bei einem Facharzt. Das ist nicht das Eingestehen einer Schwäche, sondern einer Größe, wenn man sagen kann, okay, bis hierhin ist mein Anwendungsbereich eröffnet und mehr kann ich aber nicht tun und jetzt schicke ich dich zum Facharzt. Das ist bei uns Anwälten gar nicht anders. Also wenn ich mit einem Fall überfordert bin, also ganz am Anfang habe ich ja auch mal andere Sachen gemacht, als man jetzt als junger Anwalt angefangen hat und dann kam jemand und wollte was zum Stiftungsrecht wissen, ja, dann habe ich gesagt, da kenne ich mich nicht aus, gehen Sie lieber zum Kollegen XY oder zur Kollegin Z. Und das ist ja gar keine Schwäche, im Gegenteil. Und das erwarte ich einfach auch von Ärzten, dass sie sagen können, okay, hier bin ich mit meinem Latein am Ende, aus welchen Gründen auch immer, oder ich habe nicht die richtige Apparatur oder was auch immer. dann zu sagen, gehen Sie lieber in eine Fachklinik oder zum Facharzt XY, da wird Ihnen geholfen. Das ist ein Zeichen von Stärke und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben ja oftmals darüber gesprochen, juristisch dieses sogenannte Übernahmeverschulden, dass man einfach medizinische Fälle annimmt, denen man aber nicht gewachsen ist, weil man nicht die entsprechende Ausbildung hat. Und das ist, denke ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da müssen viele Ärzte auch noch sensibler werden und sagen, okay, das können wir hier nicht leisten. Und geh mal bitte hierhin oder dorthin.
Ich komme mir gerade auch immer noch so ein bisschen doof vor, dass ich nicht wusste, dass Katzenbisse und Kratzer wirklich so gefährlich werden können. Ich könnte daran liegen, dass ich keine Katze habe, aber es war mir wirklich nicht so bewusst.
Ich würde das auch gar nicht beschränken auf Katzen, sondern auf Tiere jeglicher Art. Die sind einfach Überträger von Infektionskrankheiten. Darum sollte man da immer sensibel mit umgehen, wenn man von irgendwas gebissen wird oder gestochen wird oder was auch immer. Ne? Also das würde ich nie auf die leichte Schulter nehmen, weil wir kennen auch die Fälle, dass man auf einen Wespenstich beispielsweise allergisch reagiert, ne, und dann entsprechend wirklich desaströse Folgen drohen. Also aufpassen bei allen Berührungen, Verletzungen, die durch Tiere entstanden sind.
Also schön achtsam bleiben.
Wenn du mich jetzt fragst, wie das Verfahren ausgegangen ist.
Ja, genau das frage ich.
Dann ist zu sagen, dass der seitens des Gerichts beauftragte Sachverständige zu zwei oder sogar drei einfachen Fehlern gekommen ist. Er konnte sich nicht dazu durchringen, diese als grob im medizinischen Sinne, wir haben ja gelernt, an sich ist die Beurteilung, ob ein Fehler grob ist, eine rechtliche. Es gibt aber auch eine im medizinischen Sinne, dazu konnte er sich nicht durchringen, das festzustellen. Und hat auch noch zusätzlich ausgeführt, dass die Operation, wenn sie zeitlich früher, nachdem die richtige Diagnose gestellt worden ist, durchgeführt worden wäre, das Ausmaß an sich nahezu identisch gewesen wäre. Also durch diese Verzögerung hätte sich kein großer Unterschied ergeben. Und daher muss, da das Gericht auch nicht zu einem groben Fehler gelangt ist, die Klägerin in diesem Fall nachweisen, dass die gesundheitlichen Folgen, unter denen sie leidet, auf den Behandlungsfehler und nicht auf die Grundverletzung zurückzuführen sind. Und diesen Beweis konnte sie nicht führen. Das war auch im Rahmen dieses Falles sehr schwierig. Und darum blieb am Ende nur ein bzw. zwei, drei einfache Fehler. Und das reicht im Arzthaftungsrecht nicht aus, auch wenn man sagen kann, da geht die Rechtsprechung hin, viele einfache Fehler können in der Summe auch zur Annahme eines groben Fehlers führen. Auch wenn der einzelne Fehler für sich genommen nicht grob ist, können viele einfache Fehler aufaddiert auch zu einem groben Fehler führen. Das hat das Gericht aber hier auch nicht angenommen. Und so blieb relativ wenig nachher übrig, was man den Ärzten anlasten konnte, weil sich so viel quasi durch die Verzögerung nicht geändert hat. Und darum wurde ein Vergleichsvorschlag des Gerichts in Höhe von 3.000 Euro unterbreitet, den dann auch beide Seiten angenommen haben.
Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Dachte, dass die Sachlage da so ein bisschen klarer wäre, dass die Ärzte hätte schneller handeln müssen. Aber offensichtlich geht das juristisch so nicht durch.
Vielleicht in diesem Kontext noch eine Ergänzung, was ärztliche Sachverständige, die in Prozesse einbezogen werden, oftmals falsch machen. Sie argumentieren subjektiv. Das heißt, sie schauen, Mensch, das ist ja verständlich, da war so viel los in dem Krankenhaus, da konnte der Arzt, die Ärztin gar nicht anders handeln und ach, das ist allzu menschlich, dass man nach einer langen Schicht mal müde ist und dann Fehler macht. Das ist aber falsch. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist allein eine objektive Betrachtung anzusetzen und der Maßstab. Und natürlich sind da viele Ärzte versucht, ihre Kollegen so ein Stück weit zu entlasten, was vielleicht menschlich auch verständlich ist. Aber es kommt allein auf das Objektive an. Also es spielt keine Rolle, ob da ein besonderer Trubel war an dem Tag oder der Arzt sehr müde war, sondern es muss objektiv betrachtet werden, ist das richtig oder falsch gemacht worden. Und da muss man natürlich als Arzthaftungsrechtler immer darauf achten und die Sachverständigen dann auch in die richtige Spur bringen und aufs richtige Gleis stellen und darauf hinweisen, nein, nicht subjektiv betrachten, allein objektiv. So ist der Fall zu Ende gegangen und ich denke, für heute soll es reichen und darum sagen an dieser Stelle Peter und Tanina, tschüssi. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.